ARD.
Ach du Scheiße.
Also ich habe mir das Video also auch nur durchgespult, weil ich kann es mir nicht die ganze Zeit anschauen. Das ist mir einfach dann too much. Aber ja.
Ah. Boah, irgendwie, ich riech das Video direkt.
Crazy.
Wenn ich jetzt Chatter wäre für dieses Model, ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das psychisch verarbeiten könnte.
Mhm. Ja, es könnte schwierig sein.
Y-Kollektiv. Der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Stelle vor, du schreibst auf OnlyFans mit einem Model. Sie schickt dir ein sexy Selfie, nennt dich Baby und fragt, wie dein Tag war. Ihr chattet über mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage. Aber eigentlich chattest du gar nicht mit dem Model, sondern zum Beispiel mit ihm.
Ich bin Alex, bin 21 Jahre alt. Und habe vor anderthalb Jahren angefangen, ja, mein eigenes Business zu machen im Bereich OnlyFans-Management.
OnlyFans-Management? Was ist das denn? Ja, genauso lost war ich am Anfang auch. Ich bin Leon Hüttel, Reporter beim Y-Kollektiv und ich will wissen, wie das Business von Alex funktioniert, was er sich mit 19 aus seinem Kinderzimmer heraus aufgebaut hat. Spoiler, um überhaupt OnlyFans-Models zu managen, musste sein Team erstmal lügen.
Wir haben gesagt, okay, wir übernehmen deinen Account. Wir haben schon 8 Models, wir kennen uns aus. Im Endeffekt kannten wir uns natürlich gar nicht aus.
Und trotzdem, mit dem, was Alex tut, wird er richtig erfolgreich und casht mit seinem System ordentlich ab.
Ja, das ist schwierig zu sagen, aber wir haben auf jeden Fall schon mal im Monat 6-stellig geknackt.
Um am Ende des Monats aber auch solche Summen zu verdienen, braucht Alex sogenannte Chatter. Das sind Mitarbeiter, die im Namen seiner Models mit den Followern schreiben, mit ihnen flirten und spicy Content verkaufen.
Der Kunde denkt also eigentlich, dass er privat persönlich angeschrieben wurde. Es ist so, als würde ich bei Instagram eine Nachricht schreiben, aber an sich ging sie eigentlich an 45.000 Leuten.
Ein riesiges Geschäft, für das sich die Chatter auch gerne mal persönliche Infos und intime Details merken, um Kunden am Ball zu halten. Aber wie kann man so ein Modell, was Kunden systematisch belügt, moralisch vertreten? Und vor allem, wie hat sich Alex mit heute 21 Jahren all das aufgebaut? Ah, das hört sich doch gut an. Ich bin auf dem Weg zu Alex. Eigentlich heißt er anders.
Ah, hier, hello, hello.
Und ich besuche ihn bei seinen Eltern. Wo genau das ist, soll geheim bleiben.
Moin.
Na? Er selbst lebt mittlerweile in Zypern, um Steuern zu sparen. Logo.
Schön, dich zu sehen.
Ja, freut mich auch.
Ich war gerade kurz so verzweifelt, wo sollte ich klingeln, aber dann habe ich das Schild von der Agency gesehen und dachte so, okay.
Ja, sonst war Instagram.
Hier bin ich also richtig. Das Firmenlogo an der Haustür wirkt irgendwie fehl am Platz. Während Alex in Zypern in einem großen Haus in Meernähe wohnt, ist sein Zuhause in Deutschland ein süßes Mehrfamilienhaus in einer ruhigen Straße. Für einen OnlyFans-Manager wirkt auf den ersten Blick alles ziemlich normal. Als ich dann aber in seinem Kinderzimmer stehe, checke ich, er meint sein Business komplett ernst.
Das hier ist mein kleines Reich gewesen.
Sweet.
Ja. Also ist ganz gut, wenn ich mal hierher komme für ein, zwei Wochen, dann kann ich ja auf jeden Fall gut bleiben. Mhm. Es ist natürlich sehr ein bisschen hier vollgestellt, jetzt auch der Schreibtisch. Das war früher eigentlich alles ein bisschen leerer. Mhm. Aber jetzt sind jetzt die ganzen Bürosachen. Du siehst ja auch noch hier die gelbe Kiste. Wir haben natürlich die wichtigsten Firmensachen mit nach Zypern genommen. Aber ansonsten haben wir ja auch Büroklammern und Drucker und alles. Siehst du ja auch noch hier.
Also auf mich wirkt sein Kinderzimmer ein bisschen wie ein verlassenes Büro mit Bett drin. Zwischen MacBook-Kartons und Alkoholflaschen frage ich mich, wie ist Alex auf die Idee gekommen, OnlyFans-Manager zu werden?
Ich sitze im Glashaus, werf mit Schein.
Business auf Erotikplattformen zu machen, war eigentlich nie Alex' Ziel, erzählt er mir. Eigentlich hat er eine Ausbildung als Kaufmann im E-Commerce gestartet. Doch als Azubi hat er sich nicht so richtig wohlgefühlt. Viel lieber wollte er sein eigener Chef sein.
Mit der Zeit wurde es immer mehr mein Traum, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwann arbeiten, von wo ich möchte. Also wirklich auch so richtig klischeehaft mit so einem Penthouse und dann irgendwo rausgucken, am besten auf den Pool oder so. Also richtig, das habe ich mir immer vorgestellt. Einfach nur ein Laptop, Internet.
Das hört sich jetzt vielleicht cheesy an, aber diesem Traum wird Alex tatsächlich immer näher kommen. Doch erstmal wird er von seinem Chef gekündigt. Etwa ein Jahr, bevor Alex seine eigene Firma gründet. Alex soll erstmal sein Abi nachholen, so erklärt sein Chef. Doch kaum sitzt Alex mit damals 19 Jahren wieder in der Schule, erfährt er durch einen Bekannten vom Managementsystem.
Das, was ich jetzt gefunden habe oder das, was mir damals so gezeigt wurde, ist was komplett Neues. Wir haben davon noch nicht gehört und vielleicht könnte das ja eine Geschäftsidee sein, die dann wirklich auch in den nächsten Jahren noch ganz groß rauskommt.
Spoiler, Das ist sie. In den USA ist das Management-System auf Erotikplattformen wie OnlyFans bereits super bekannt. Kleiner Crashkurs: Als Plattform bietet OnlyFans den CreatorInnen oder wie Alex sie nennt, den Models einen Space, um ihren Content auszuspielen und zu verkaufen. Und genau an dieses System knüpfen Managementagenturen wie die von Alex perfekt an und supporten die Models bei fast jedem ihrer Schritte. Also sie stellen zum Beispiel Chatter ein, die für die Models antworten und Content verkaufen. Aber es geht auch darum, ähnlich wie auf Social Media, Content zu planen und die Models zu vermarkten. Natürlich immer wieder mit dem Ziel, ihren Gewinn in möglichst kurzer Zeit zu maximieren. Damit wirbt zum Beispiel auch Alex auf seiner Website. Innerhalb der letzten Jahre ist das System aber auch immer mehr nach Deutschland geschwappt. Offizielle Zahlen dazu gibt es leider keine. Dafür aber tausende Videos und Online-Kurse, zum Beispiel auf YouTube, in denen einem erklärt wird, wie man OnlyFans-Manager wird und so eine Agentur leitet.
Stell dir vor, du verdienst 10.000 Euro im Monat. Nicht mit deinem Körper, sondern mit deinem Verstand.
Du musst schauen, dass du professionell aussiehst, dass du gut aussiehst, dass es nach Substanz aussieht. Wie du dein erstes Model findest, das möchte ich dir jetzt erzählen.
Du baust dir damit ein digitales System auf, das Frauen dabei hilft, Geld zu verdienen und du verdienst fett mit.
Und genau so einen Kurs kauft sich damals auch Alex. Zusammen mit seinem besten Kumpel, der mit ihm das Abi nachholt. Im Kurs lernen beide, wie man potenzielle Models findet. Zum Beispiel über Instagram.
Man kann entweder sagen, man schreibt Mädchen an, die das noch nie gemacht haben, die vielleicht irgendwelchen Diskotheken oder Bars folgen, weil die potenziell vielleicht zu sowas neigen könnten. Mehr als wenn ich zum Beispiel nach einer Bücherei suche und da irgendwelche Leute rausfische. Also schon zum Beispiel schon mal jemanden, der sich bei Instagram schon etwas freizügiger zeigt.
Boah, also das finde ich schon ziemlich hart. Nur weil man Bars folgt oder sich im Internet freizügig zeigt, ist das ja noch lange kein Grund dafür, dass jemand bei OnlyFans durchstarten will. Im Kurs wird Ihnen auch noch eine andere Methode gezeigt.
Und die zweite Möglichkeit war eigentlich, dass wir Models, die schon bereits angefangen haben, anschreiben und einfach fragen, hey, können wir deinen Account übernehmen? Können wir dir helfen? Arbeitest du schon mit einer Agentur zusammen?
Ich finde ihre Methode ehrlich gesagt super sketchy. Man weiß ja nie, ob die Person Ü18 ist und überhaupt Lust auf OnlyFans hat. Aber Alex und sein Kumpel gehen all in. Er erzählt mir, wie die beiden die Schule schwänzen und an manchen Tagen bis zu 100 Frauen anschreiben. Mit manchen telefonieren sie sogar.
Baby, guck mal, das ganze Land kennt mich.
Sie haben uns mit Anzug hingesetzt und so ein Greenscreen hochgefahren und versucht dann mit Webcam und über Zoom und sowas zu telefonieren mit dem Model. Und es hat die Mädels aber mehr oder weniger eigentlich eingeschüchtert.
Also ihr wolltet so extrem seriös und wie so krasse Businessmänner wirken.
Ja. Und das hat damals aber nicht so gut funktioniert, weil die Mädels waren eingeschüchtert, das war einfach zu extrem.
Obwohl Alex bei unserem Treffen eher chillige Klamotten trägt, kann ich ihn mir im Anzug irgendwie richtig gut vorstellen. Allein in unserem Gespräch wirkt er super seriös. Ich habe manchmal das Gefühl, schon mit einem 50-jährigen CEO zu sprechen und nicht mit einem 21-jährigen. Auch auf kritische Fragen antwortet er bisher ruhig und überlegt. Als wir über mögliche Risiken für seine Models in der Erotikbranche sprechen, wirkt er echt aufgeklärt. Er betont zum Beispiel, dass in der Branche die Gefahren von OnlyFans krass heruntergespielt werden.
Also man sagt immer, hey, willst du nicht modeln und es hat nur super viele Vorteile und du musst dir gar keine Sorgen machen. Es kann immer sein, dass irgendwelche Bilder geleakt werden, im Internet gefunden werden, obwohl du vielleicht das Land blockiert hast. Also wir waren schon den Models vorher vor. Mhm. Das haben wir früher natürlich nicht so gemacht. Wir wollten natürlich unbedingt ein Model haben und wir wussten ja selber nicht, was das Ganze für Gefahren so mit sich bringt. Mach mal die Tür kurz zu.
Ist das dein Hund?
Nee.
Unzählige Chats später finden Alex und sein Kumpel endlich ihr erstes Model, Patricia.
Guten Morgen, Patrick, mein Lieber. Na, hast du gut geschlafen? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, mein Schatz.
Patricia, eine braunhaarige, zierliche Frau, hat hier gerade eine Videobotschaft an einen ihrer Kunden verschickt. So soll Vertrauen aufgebaut werden. Im Vergleich zu dem Video, was mir Alex später noch zeigen wird, finde ich ihr Video noch relativ harmlos. Patricia zeigt sich oberkörperfrei und flirtet in ihrem Zimmer mit der Kamera. Das Model arbeitet seit Dezember 2023 mit Alex' Agentur zusammen und ist im Vergleich zu ihrer alten Agentur mega happy. So erzählt es Alex jedenfalls. Denn mit seiner Agentur glaubt sie von Anfang an auf Profis gesetzt zu haben. Was sie aber nicht weiß, auch ihr hat Alex nicht die ganze Wahrheit gesagt.
Wir haben gesagt, okay, wir übernehmen deinen Account. Wir haben schon 8 Models, wir kennen uns aus. Im Endeffekt kannten wir uns natürlich gar nicht aus.
Also habt ihr theoretisch gelogen?
Ja, wir haben gelogen, weil wir halt auch, wir haben uns ja auch seriös gekleidet und sie sollte ja denken, dass wir das Ganze schon länger machen, sodass wir auch irgendwo eine Referenz haben.
Ich glaube, so langsam raff ich, dass auch der Start ihres Business viel auf Täuschung basiert. Um beim Anschreiben ihre Identität zu schützen, erstellen die beiden Kumpels Fake-Accounts und posten Stock-Images aus Bali und Dubai. Ich find's crazy, dass ihre Taktik wirklich funktioniert. Stolz erzählt mir Alex von ihrem ersten Gewinn, auch durch Patricia.
Ich erinnere mich auch noch, dass wir in der Schule saßen und da unsere ersten 1.000 Euro verdient haben. Das war so ein gutes Gefühl, das war so cool, weil die ganzen Mitschüler haben uns natürlich auch irgendwo belächelt, weil sie gesagt haben, ja, der schwänzt jetzt quasi die Schule und kommt nicht zur Schule, weil er jetzt ein großes Business machen möchte.
Was für eine Entwicklung, oder? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Im November 2023 gründen die beiden ihre Firma, finden ihre ersten Models und wachsen dann so schnell, dass sie von Alex Kinderzimmer in verschiedene Büroflächen ziehen. Ihr Business läuft. Laut Alex auch, weil sie immer an sich geglaubt haben.
Wir haben gesagt, okay, das ist jetzt unsere Vision und wir ziehen das durch. Und wir haben auch tatsächlich uns schon einfach in diese Rolle gefühlt, dass wir, als wären wir schon wohlhabend. Also ich habe mich auch schon so gekleidet, ich habe auch gerne Mantel getragen dann zur Schule.
Im Januar 2024 bricht Alex die Schule dann ab und zieht ein knappes Jahr später mit seinem Team nach Zypern. Von hier erreicht er laut seiner Website bis zu 2,5 Millionen Kundinnen. Ob ich das glauben soll, weiß ich nicht. Ich will mich irgendwie für Alex und seinen Erfolg freuen, aber die Art, wie er dorthin gekommen ist, lässt mich während unseres Gesprächs nicht los. Um heute so erfolgreich zu sein, hat er sich selbst inszeniert, gelogen und dabei in Kauf genommen, dass sich Menschen in den Fake-Chats öffnen oder sogar verlieben. Gleichzeitig hat er in der kurzen Zeit viel dazugelernt. Heute würde er die Methoden, um Models zu suchen, nicht mehr supporten. Mittlerweile hat er das ja auch nicht mehr nötig. Die Models finden seine Agentur von alleine. Um zu verstehen, warum Models mit Managementagenturen zusammenarbeiten wollen, habe ich einen OnlyFans-Creator gefragt.
Give it to me, give it to Daddy.
Und zwar Mike. Mike habe ich bei einer anderen Reportage auf einem Pornodreh kennengelernt. Er dreht selbst Inhalte für Erotikplattformen wie OnlyFans. Für unser Gespräch treffe ich ihn online. Seine Glatze, der 3-Tage-Bart und sein breites Grinsen sind mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden. Mike hat schon mit vielen Managementagenturen zusammengearbeitet und versteht, warum CreatorInnen Agenturen nutzen.
Die meisten Creator sind keine Management-Profis oder keine Marketing-Tiere, die, sag mal, sich selbst gut vermarkten können. Ja? Dafür ist ein Management perfekt, weil das Management sagt dir, pass auf, guck mal, das ist gerade im Trend, mach doch dazu ein Video, weil das lässt sich besser verkaufen. Und dann kümmert sich das Management darum. Dafür ist es super.
Mit einem Management spart man zudem extremst viel Zeit, erklärt er mir. Besonders, wenn jemand 24/7 das Chatten und Sexting für einen übernimmt. Aber gerade das kommt für ihn aktuell nicht in Frage.
In meinen Augen ist es wirklich Abzocke am Fan, auch wenn ich es vielleicht nicht sagen dürfte, aber für mich ist es das. Warum? Es schreiben wildfremde Personen mit dem Fan, nur mit dem Ziel, quasi jetzt für ein Bild $5 reinzubekommen und geht quasi nur um Maximierung. I like more than checks. Money. All I really wanna see is the
money. I don't really need the D, I need the money. Für Alex ist das Geschäft mega profitabel. Von den Einnahmen der Models bekommt er nämlich 50%, von denen 20% nochmal an die Chatter gehen. Die arbeiten übrigens auf Provisionsbasis für ihn. Wie viele das sind, möchte er mir nicht verraten. Die Zahl ändert sich wohl von Woche zu Woche.
Wir haben super viele Chatter, die extrem euphorisch sind in den ersten 2 Wochen und sagen, hey, ich chatte jetzt jeden Tag und bin voll dabei. Und die dann aber irgendwie die Lust an dem Chatting verlieren oder dann sagen, hey, du, meine Freundin hat das mitbekommen, das hatten wir nicht auch oft und die findet das nicht so gut, könnt ihr mir einfach das Geld überweisen und ich bin raus.
Und als ich ihn nach der Anzahl der Models frage, bleibt er auch hier vage. Er verrät mir nur, dass er bis zu 100 Models managt und je nach Monat damit gut abcasht.
Ja, das ist schwierig zu sagen, aber wir haben auf jeden Fall schon mal im Monat 6-stellig geknackt. Also das war schon drin.
Um solche Summen zu verdienen, bespielt Alex' Team die Inhalte der Models auf gleich mehreren Plattformen.
Das nennt man dann so Content Recycling. Mhm. Also sie dreht den Content einmal halt für OnlyFans zum Beispiel und kann uns den dann halt geben. Und wir machen halt auf den anderen Plattformen damit auch noch Geld.
Ökonomisch gesehen mega smart. Damit dieses ausgeklügelte System jetzt aber rund um die Uhr funktioniert, benötigt Alex Chatter. Und die müssen bereit sein, auch mal nachzuarbeiten oder eben in einer anderen Zeitzone zu leben. Zum Beispiel auf den Philippinen. An der Stelle frage ich mich schon, was haben denn plötzlich die Philippinen mit Alex' Arbeit zu tun? Aber Alex sagt, etwa 20% seiner Chatting-Mitarbeiter insgesamt arbeiten auf den Philippinen und ermöglichen so das 24/7-Chatting.
Das ist ganz normal in dem Geschäftsmodell. Die verdienen teilweise auch bei uns so viel wie ein Arzt in ihrem Land. Also die verdienen sehr, sehr gut.
Ob das stimmt, kann ich im Rahmen dieser Folge leider nicht nachprüfen. Fest steht, bei Alex bekommen die Chatter keinen festen Stundenlohn, sondern einen prozentualen Anteil. Wer also viel arbeitet und viel verkauft, kann bis zu $2,000 im Monat verdienen. So erklärt es mir Alex. Aus dem Rahmenvertrag für Chatter, den mir Alex nach unserem Treffen schickt, kann ich über die Geldflüsse und Gehälter erstmal nicht viel herleiten. Trotzdem bin ich echt positiv überrascht, wie offen Alex mir gegenüber mit internen Firmeninfos umgeht. Bei meiner Recherche, zum Beispiel auf Reddit, sind mir viele Kommis ausländischer Chatter aufgefallen, die sich über das Chatting-Modell beschweren, weil sie in kurzer Zeit zu viele Accounts betreuen. Eine Person mit anonymem Usernamen schreibt zum Beispiel:
Sie zahlen so wenig für so viele Arbeitsstunden. Das Hauptproblem ist aber das schlechte Gewissen, wie emotional ausgelaugt ich mich fühle. Ich bin so dagegen. Aber ich kann nicht kündigen, bevor ich einen anderen Job gefunden habe.
Als ich Alex frage, warum er nicht, wie ursprünglich geplant, ausschließlich mit deutschen Chattern arbeitet, antwortet er erneut überraschend offen, um Kosten zu sparen.
Es hat aber nicht gut funktioniert, weil die deutsche Übersetzung ja mit den Höflichkeitsformen sehr schwierig ist. Also dann kommt nicht ein, hey, was machst du so, sondern was machen sie so?
Ah ja.
Ja, und dann kommt das natürlich für den Kunden, für den Subscriber, kommt das natürlich voll komisch rüber und die wissen dann, okay, das ist jetzt hier voll sass, da kaufe ich nicht.
Boah, allein schon auf Deutsch stelle ich mir das Chatten mega schwierig vor. Wenn ich das dann aber auch noch auf einer anderen Sprache machen müsste, mit einem Übersetzer, wäre ich ja mal richtig lost. Außerdem, wie lernt man eigentlich zu sexten und ist das nicht ultra weird? Talk dirty to me. Das Sexting-Lernen geht bei Alex so. Die Chatter, die anfangen für ihn zu arbeiten, bekommen einen 8- bis 10-seitigen Guideline, in dem genau beschrieben wird, wie man ab Sekunde 1 im Chat vorgeht. Hier lernt man auch, zu welchen Konditionen man, Zitat Alex, ein Pussybild oder ein Brustbild verkaufen kann. Die liegen übrigens so zwischen 10 und 15 Euro.
Es ist wie so ein Skript quasi, was vorher aufgebaut ist und der Chatter geht diesem Skript nach, der weiß, was er zu tun hat.
Nach unserem Treffen hat mir Alex diesen Guideline zugeschickt. Eigentlich ist er nur für neue Chatter bestimmt. Und was ich da drin lese, finde ich komplett surreal. Also man kann zum Beispiel explizit nachlesen, was gute Chat-Opener sind, also Sätze, wie man so einen Chat startet. Ich scrolle durch Aussagen wie, legst du dich auf oder unter mich? Oder mal lecken oder gleich stecken? Alter, allein schon beim Vorlesen cringe ich mich komplett weg. Aber Alex beschreibt das Chatting wie einen Rausch. Je mehr ein Kunde kauft, desto mehr verdient auch der Chatter. Wie viel genau ist plattformabhängig. Was immer zieht, sind Massennachrichten.
Der Kunde denkt also eigentlich, dass er privat persönlich angeschrieben wurde. Es ist so, als würde ich bei Instagram eine Nachricht schreiben, aber an sich ging sie eigentlich an 45.000 Leuten.
Wahnsinn.
Ja.
Ich will für diese Folge auch unbedingt mit Chattern sprechen und hören, wie die das Business beschreiben. Online habe ich mehrere von ihnen kontaktiert, aber leider wollte niemand mit mir sprechen, was mich rückblickend, to be honest, null wundert. Allein schon in Alex' Guideline wird neuen Chattern gleich zu Beginn absolutes Stillschweigen als oberste Regel auferlegt. Alex betont jedenfalls, dass seine Chatter echt happy seien und die Anonymität und Flexibilität im Job schätzen. Nach diesem Guideline stelle ich mir das Chatten aber noch schwieriger vor. Man muss ja ständig im Modus bleiben und viel expliziten Content sehen. Der wird übrigens von den Models in der Cloud hochgeladen. Nur mal einen Eindruck zu bekommen, was hier so für die Chatter bereit liegt, zeigt mir Alex ein Extrembeispiel. Und Achtung, das ist wirklich extrem.
Okay, also sie hat jetzt einen Dildo im Arsch und kackt dabei.
Ja.
Ach du Scheiße.
Also ich habe mir das Video also auch nur durchgespult, weil ich kann es mir nicht die ganze Zeit anschauen. Das ist mir einfach dann too much. Aber ja.
Ah! Boah, irgendwie, ich rieche das Video direkt. Crazy. Wenn ich jetzt Chatter wäre für dieses Model, ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das psychisch verarbeiten könnte.
Ja, es könnte schwierig sein.
Boah, ich muss danach erstmal kurz durchatmen. Nicht nur, dass das Video so unvorbereitet einfach verstörend war, auch der Fakt, dass wir beim Schauen ganz entspannt auf der Family Couch sitzen, killt mich irgendwie. Alex Family supportet Alex übrigens. Krass, oder? Zurück im Wohnzimmer darf ich nach dem Extrembeispiel auch mal durch einen Chat scrollen. Genauer gesagt durch den Chat von Buddy79.
Darf ich da mal so durchscrollen?
Ja.
Und ich verspreche auch, ich schreibe jetzt nicht und ich tippe nicht. Mich würde mir nur mal interessieren, wie hier so geschrieben wird. Die erste Nachricht von ihm ist, und wie ich dich will, Baby. Und dann wurde jetzt geantwortet, ich versuche es zu glauben, Süßer. Ich bin gerade etwas emotional. Das hat jetzt das Model geschrieben, beziehungsweise irgendein Chatter.
Ja, ja.
Wer genau da gerade chattet, können wir nicht herausfinden. Ich muss zugeben, irgendwie finde ich es mega aufregend, durch die Nachrichten und Fantasien des Fremden zu scrollen. Gleichzeitig komme ich mir dabei aber auch irgendwie illegal vor. Ich habe wirklich das Gefühl, in einem Chat von einem Pärchen zu schnüffeln. Und trotzdem lese ich weiter.
Danke, dass du für mich da bist. Natürlich, Baby. Baby, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht und fühle dich geküsst.
Ach krass, das sind auch... darf ich kurz einmal unterbrechen? Der Chatter macht es aber weniger gut, weil er nicht mit Emojis schreibt. Emojis sind auch Triggers. Das macht der Kunde eigentlich ganz gut. Das müsste eigentlich die Aufgabe des Models sein. Also einfach ein bisschen mehr, also des Schreibers hinter dem Account, dass er einfach mit Herzen und so ein bisschen antwortet. Also halt einfach ein bisschen Emotionen auch über Emojis ausdrückt.
Ist das nicht irgendwie krass, wie abgebrüht Alex hier spricht? Obviously, das ist das Business. Aber hinter Buddy79 steckt ja immer noch ein Mensch mit Gefühlen.
Es wird einfach eine komplette Beziehung ja auch vorgegaukelt. Er fragt jetzt hier, na, mein Engel, wie geht's dir? Dann schreibt das Model, viel besser und dir, spielst du heute ein wenig mit mir? Ging es dir nicht gut, würde gerne mit dir spielen, bin aber noch arbeiten. Wann hast du Feierabend? Um 19 Uhr. Ich freue mich, bis gleich. Ich finde das irgendwie, ich finde das gerade krass, weil ja auch extremst intime Sachen geteilt werden, jetzt halt von Buddy79, auch darüber hinaus. Also, wenn ich jetzt wüsste, wo er arbeitet, oder ich weiß jetzt zum Beispiel schon, wann er arbeitet, wann er einem schreibt.
Genau, du kannst dir theoretisch auch hier Notizen machen. Das gibt die Plattform mit, und du kannst halt reinschreiben, okay, Buddy79 hat dann Feierabend um die Uhrzeit, kommt da und daher, damit der andere Schreiber, der vielleicht mal den Account übernimmt, immer weiß, okay, wer ist Buddy79 und was ist dein Background?
Dass dabei auch so viele Daten gesammelt werden, finde ich irgendwie scary.
Vielleicht ist jetzt der Moment, um mal zu fragen, also glaubst du, Buddy79 checkt, dass das Model das eigentlich gar nicht selber schreibt? Wenn du ganz ehrlich bist.
Ja, also ich bin mir sicher, dass Buddy79 in dem Moment gedacht hatte, dass er mit dem Model, was dahinter steht, schreibt. Ja, also mit dem echten Model und nicht mit irgendeinem Schreiber.
Hier hatte ich mal kurz das Gefühl, Alex überrumpelt zu haben. Ich hack weiter nach.
Wenn Buddy79 das rausfinden würde, wie würde er reagieren?
Ich glaube, Buddy79 weiß, dass das es normal ist, also dass es Models gibt, die mit einer Agentur zusammenarbeiten. Bleibt aber in der Hoffnung, dass das Model, mit dem er gerade schreibt, ja, dass sie nicht mit einer Agentur zusammenarbeitet. Das ist seine Idealvorstellung, seine Hoffnung. Wenn er das herausfinden würde, würde er bei einem anderen Model einkaufen.
Puh. Also ich an der Stelle von Buddy79 würde mir ziemlich verarscht vorkommen. Er hat übrigens schon über 350 Euro für den Chat ausgegeben, hinter dem nicht sein Darling steckt.
Natürlich ist das auch fragwürdig, und wenn der Mensch das dahinter wüsste, wäre er natürlich auch verletzt, weil der Mensch hat auch Gefühle. Der geht davon aus, dass er jetzt vielleicht seine Partnerin gefunden hat, weil es gibt wirklich Kunden, die denken jetzt, die verlieben sich und die wollen sich auch an diesen Treffen.
So ein Treffen ist für Alex aber ein absolutes No-Go. Trotzdem kommt es manchmal vor, dass sich Kunden verlieben. Auch das alles Teil vom Business.
Auch unsere Chatter versuchen natürlich so viel wie möglich zu verkaufen und auch eine emotionale Bindung aufzubauen, das ist klar. Aber im Endeffekt verkaufen wir die Bilder und Videos, der Kunde kriegt, wofür er zahlt.
Je länger ich auf OnlyFans unterwegs bin, desto mehr frage ich mich, ob die Kunden dieses System nicht irgendwann durchschauen. Dass ein Creator mit 1000 Abonnenten rund um die Uhr persönlich antworten kann, ist ja rein logistisch gesehen echt schwierig. Vielleicht ist es manchen Kunden ja wirklich egal, wer hinter den Chats steckt. Ich will jetzt aber mal wissen, wie OnlyFans selbst zu dem System steht, das mit ihren Kunden spielt.
Ich hab einen roten Benz, dank OnlyFans. Ich glaub, ich bin jetzt Millionärin. Heute bin ich Profi.
OnlyFans ist ja seit Corona so richtig durch die Decke gegangen. Auch weil die Plattform von Anfang an auf, Zitat, authentische Verbindungen zwischen Creatoren und Fans gesetzt hat. So steht es zumindest auch auf ihrer Website. So richtig authentisch finde ich das, to be honest, aber nicht. Jetzt, nachdem ich von dem Geschäftsmodell von Alex erfahren habe. Ähnlich sehen das auch zwei Männer aus den USA, die durch Widersprüche und Fehlern in den Chats irgendwann gemerkt haben, dass sie halt gar nicht mit dem OnlyFans-Model schreiben. Nachdem sie vermutlich schon über hunderte Dollars in die Chats gesteckt haben, fühlen sich die beiden so richtig verarscht und bringen gemeinsam eine Sammelklage gegen OnlyFans vor Gericht. OnlyFans unterstütze bewusste Betrügereien. So steht's in der 62 Seiten langen Klage, in der Milliarden Schadenersatz gefordert werden. Eine Entscheidung gibt's hierzu aktuell noch nicht. Und als ich mir den Vertrag zwischen Creator und User auf OnlyFans nochmal anschaue, finde ich auf der letzten Seite noch was. Zitat:
Der Fan erkennt an, dass Dritte bei der Interaktion mit Erstellern behilflich sein können.
Okay. Also heißt behilflich sein, sich den kompletten Chat übernehmen zu lassen? I doubt it. Um zu verstehen, warum OnlyFans das Chatting durch Dritte nicht stärker reguliert oder einfach unterbindet, habe ich OnlyFans selber kontaktiert. Auf eine Antwort warte ich bis heute. Gerade als Plattform könnten sie meiner Meinung nach mehr Transparenz supporten und zum Beispiel einfach markieren, dass man gerade mit einem Chatter schreibt.
Ach, eine Jacke hatte ich doch.
Ach, gut, dass du es sagst. Hast du ja aufgehangen.
Ja. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber nach dem Scrollen war ich echt ein bisschen durch und brauchte frische Luft.
Die hier, ne?
Yes.
Außerdem wollte mir Alex noch seine Nachbarschaft zeigen. Aus Angst vor zu vielen Fragen und Neidern hält er sich hier übrigens sehr bedeckt.
Man will ja auch nicht, dass man dann irgendwie komisch angeguckt wird und dann in der ganzen Nachbarschaft bist du der große Pimp, so.
Als digitaler Zuhälter will Alex nicht gesehen werden. Da gäbe es andere, die Frauen so richtig ausbeuten, erklärt er. Er nennt sich Geschäftsmann.
Was machst du denn jetzt noch?
Heute arbeiten.
Guck mal auf den Tacho, wie früh haben wir es?
Es ist 18 Uhr, ist es gerade.
Krass. Ich war nach dem Interview fix und fertig. Und Alex, der arbeitet weiter. Mit etwas Abstand zu meinem Treffen mit Alex merke ich, ich bin in so einem richtigen Zwiespalt. Ich bewundere ihn für seinen Erfolg und seinen Mut, obwohl ich das Business, mit dem er arbeitet, komplett verwerflich finde. Dass Follower so dreist angelogen und emotional ausgebeutet werden, geht meiner Meinung nach gar nicht. Obwohl Alex auch die Perspektive der Follower sieht, hat er hier trotzdem eine klare Haltung.
Auch unsere Chatter versuchen natürlich so viel wie möglich zu verkaufen und auch eine emotionale Bindung aufzubauen, das ist klar. Aber im Endeffekt verkaufen wir die Bilder und Videos, der Kunde kriegt, wofür er zahlt.
Für ihn ist das halt Teil seines Business. Wäre ich Follower und würde das checken, wäre ich richtig sauer. Andererseits darf man aber nicht vergessen, dass dieses Business neben OnlyFans aktuell noch koexistieren darf. Das Urteil der Sammelklage steht noch aus. Auch CreatorInnen können davon ja profitieren, wie mir Mike erklärt hat.
Das Management sagt dir, pass auf, guck mal, das ist gerade im Trend, mach doch dazu ein Video, weil das lässt sich besser verkaufen. Und dann kümmert sich das Management darum. Dafür ist es super.
Am meisten enttäuscht bin ich nach dieser Folge von OnlyFans selbst. Nicht nur, weil sie mir nicht geantwortet haben, sondern auch, weil sie das Chatten über Dritte überhaupt nicht regulieren. Oder für User offener kommunizieren. Gerade als Plattform, die mit Authentizität und direkter Verbindung wirbt, würde ich mir hier mehr Verantwortung wünschen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter, abonniert das Y-Kollektiv oder gebt uns eine Bewertung. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir freuen uns über Feedback. Unsere E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Ihr könnt aber auch gerne bei Insta eine Nachricht schreiben. In 2 Wochen gibt es hier wieder eine neue Reportage. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hört doch auch mal hier rein.
Wie wurde aus Marshall Mathers Eminem?
Warum sind Nord- und Südkorea verfeindet?
Wo liegt eigentlich dieses Atlantis?
Und gibt es ein Leben vor dem Tod?
Kein Plan. Aber wenn's einer rauskriegt, dann er. It's Fritz.
Wissen mit Johnny.
Ja, hi, ich bin Johnny und ich habe mir genau diese Fragen gestellt.
Und ich wollte die Antworten nicht einfach nur nüchtern nachlesen,
sondern ich wollte richtig in die Themen eintauchen. Und genau das machen wir.
Wissen mit Johnny.
Wichtiges Wissen der Erde, kompakt erzählt.
Jeden Sonntag um 23.59 Uhr eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Mehr Podcasts auf fritz.de und in der ARD Audiothek.